Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Angst, Grauen und Entsetzen packen den König von Moab. Balak ist voller Furcht, denn das Volk Israel ist in den Ebenen Moabs. Ein riesiges Volk, das nun auf dem Gebiet seines Landes sich befindet. Und er fragt sich, was soll ich tun? Was werden Sie tun? Wie sollen wir aus dieser Situation rauskommen? Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten und wie gut für Sie und auch für mich, dass weder Sie noch ich in den Schuhen von Balak stecken und wir diejenigen sind, die jetzt eine Entscheidung treffen müssen. Ich lade Sie ein, dass wir gleich anfangen zu lesen, und zwar 4. Mose, Kapitel 22. Und die Söhne Israel brachen auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs, jenseits des Jordan bei Jericho. Sie erinnern sich, in den letzten Episoden, das Volk war unterwegs, es hatte bereits seine ersten Kämpfe mit einigen Königen in der Umgebung. Und zwar nicht, weil Israel den Kampf oder den Krieg gesucht hat, sondern weil sich die Könige bedroht gefühlt haben. 4. Mose, Kapitel 21, da war der König von Arad, ein Kanaaniter. Oder später, 4. Mose 21, Vers 21, der Sichon, der König der Amoriter. Oder nochmal ein Stück später, Og, der König von Bashan. Alles Könige, die sich bedroht gefühlt haben vom Volk Israel und den Kampf gesucht haben und unterlegen sind. Und jetzt ist das Volk in den Ebenen Moabs und Balak fühlt sich bedroht. Vers 2, und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Er hat es also mitbekommen, er wusste um den Kampf, er wusste um die Niederlage des Königs der Amoriter. Und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, weil es so groß war. Und es graute Moab vor den Söhnen Israel. Und Moab sagte zu den Ältesten von Midian, jetzt wird dieser Haufe unser ganzes Land ringsum abfressen, wie das Rind das Grüne des Feldes abfrisst. Die werden uns in die Armut treiben. Die werden alles essen, was wir haben. Wie so ein Rind alles abgrast, so werden sie unser ganzes Land abgrasen und wir stehen mit nichts da. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König von Moab. Es ist an ihm zu entscheiden, wie es weitergeht. Und er sandte Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Strom liegt, in dem Land der Söhne von Ammon, um ihn zu rufen. Am Euphrat, am Strom, irgendwo weit weg, ist ein Mann namens Bileam, und den lässt der König von Moab rufen. Und er ließ ihm sagen, siehe, ein Volk ist aus Ägypten ausgezogen. Siehe, es bedeckt die Fläche des Landes und es liegt mir gegenüber. Und nun komm doch, verfluche mir dieses Volk. Denn es ist stärker als ich. Vielleicht gelingt es mir, dass wir es schlagen und ich es aus dem Land vertreibe. Denn ich habe erkannt, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten von Moab und die Ältesten von Midian zogen hin mit dem Wahrsagerlohn in ihrer Hand. Und sie kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Offensichtlich ist ein Mittel oder eine Methode, die jetzt Balak anwenden möchte, um sich dieses Volkes oder dieser Bedrohung zu entledigen, einen Wahrsager sich zu holen und diesem Wahrsager zu bitten, dass er das Volk Israel verflucht. Denn er weiß, dass wenn dieser Wahrsager, dieser Bileam, dieser Sohn Beors, wen dieser Wahrsager verflucht, der ist verflucht. Und wen er segnet, der ist gesegnet. Aber als ich so für mich die Geschichte las, zuckte ich dann kurz innerlich zusammen, weil ich erinnert wurde an eine andere Aussage, die nicht Balak getroffen hat, sondern die Gott getroffen hat, und zwar in Bezug auf Abraham. Und wenn Sie Glauben Geschichten verfolgt haben von Anfang an, beziehungsweise von Anfang an mitgelesen haben, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich an diese Episode. Und zwar geht es ganz weit, weit, weit zurück in der Geschichte des Volkes Israel, als das Volk Israel ja kein Volk war, sondern eine Familie oder ein Ehepaar, nämlich als Gott zum ersten Mal mit Abraham spricht, und zwar in 1. Mose, Kapitel 12. Und dort, ab Vers 2, sagt Gott zu Abraham, und ich will dich, also Abraham, zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir, in Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das heißt, jetzt steht sozusagen Fluch gegen Fluch, denn Gott sagt hier ganz klar, wer dich segnet, Abraham, und deine Familie, die werden gesegnet. Wer dir aber versucht zu fluchen, der wird selbst verflucht werden. Aber eigentlich geht es ja hier nicht darum, dass irgendjemand verflucht wird, sondern das Ziel ist doch, dass alle durch dich gesegnet werden. Auch Moab, auch Balak sollte durch Abraham gesegnet werden. Oder durch seine Nachkommen, in dem Fall durch das Volk Israel. Aber Balak empfindet sich in einer schwierigen Situation, einer bedrohten Situation. Er hat Angst, er ist entsetzt, er weiß nicht, was er tun soll. Und so denkt er, dass die Lösung ist, Israel zu verfluchen. Weiß aber nicht, dass wenn das stimmt, was Gott sagt, dass er dadurch eigentlich eher Fluch auf sich bringt. Und zwar nicht, und nicht auf Israel. Aber die Männer machen sich auf, sie kommen bei Bileam an. Und er sagte zu ihnen, nachdem er die Worte von Balak gehört hatte, übernachtet hier diese Nacht und ich werde euch Antwort bringen, wie der Herr zu mir reden wird. Und als ich das Wort Herr hier las, dachte ich mir, Balak, das ist ja der Wahnsinn, weißt du nicht, was du da tust? Du sendest deine Leute zu einem Mann Gottes, zu einem Mann von dem Gott, den die Israeliten anbeten, den Herrn, ihr Gott. Das war der, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Weißt du, was du da tust? Das ist der, der zu Abraham gesagt hat, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und wer dich segnet, Abraham, den werde ich segnen. Du gehst jetzt gerade einen Weg, der ist nicht gut für dich. Und ehrlich gesagt war ich überrascht, weil ich dachte, Bileam wird irgendein Wahrsager sein, irgendein Prophet einer anderen Gottheit, vielleicht der Götter von Balak. Aber nein. Bileam ist ein Mann Gottes, wohl ja, ein Prophet oder ein Seher, oder wer ist dieser Bileam? Wo kommt er überhaupt her? Wer am Euphrat dient denn dem Gott der Israeliten? Wer ist es denn? Denn wenn man so die Geschichte liest, hat man ja das Gefühl, dass die Israeliten die einzigen sind, die diesem Gott dienen. Sind die einzigen, die Jahwe anbeten. Aber keineswegs. Hier am Euphrat, weit weg vom Volk Israel, ist Bileam, und das ist ein Mann Gottes. Und Bileam sagt zu ihnen, ich werde euch Antwort bringen, wie der Herr zu mir reden wird. Dachte mir, tja, Balak, tut mir leid. Also das wird vielleicht für dich nicht gut ausgehen. Und die Obersten von Moab blieben bei Bileam. Und Gott kam zu Bileam und sprach, wer sind diese Männer bei dir? Weiß er das nicht? Und Bileam sagte zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, er hat sie zu mir gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, bedeckt die Fläche des Landes. Komm jetzt, verfluche es mir. Vielleicht bin ich dann imstande, gegen es zu kämpfen und es zu vertreiben. Weiß Bileam um das Volk Israel? Weiß Bileam, dass dieses Volk, von dem der Balak hier spricht, dass es die Israeliten sind? Fast habe ich das Gefühl, dass er das Volk Israel nicht kennt und dass er auch nicht weiß, was mit diesem Volk passiert ist, sondern dass er zum ersten Mal von diesem Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, von Balak hört. Ansonsten hätte er gesagt, ja, die Israeliten. Aber er sagt, nee, das ist das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist. Und Gott sprach zu Bileam, du sollst nicht mit ihnen gehen. Wen wundert's, könnte man jetzt sagen. Was soll der Bileam, wenn er ein Mann Gottes ist und denselben Gott anbetet wie das Volk Israel, was soll er bei Balak machen? Warum soll er denn mitgehen? Das geht ja nicht. Du sollst nicht mit ihnen gehen. Du sollst das Volk nicht verfluchen. Wen wundert's? Denn es ist gesegnet. Wissen wir, könnten wir sagen. Ist doch klar, vielleicht hast du es nicht gewusst, Bileam, jetzt weißt du es. Du sollst nicht mitgehen, du wirst auch nicht verfluchen, denn das Volk ist gesegnet. Das wissen wir schon seit Jahrhunderten, weil wir die Geschichte dieses Volkes nachvollziehen oder anders formuliert, weil wir mit diesem Volk mitgehen und mit ihnen Geschichte schreiben und ihre Geschichte miterleben. Und Bileam stand am nächsten Morgen auf und sagte den Obersten von Balak, geht wieder in euer Land, denn der Herr, jetzt sagt ihnen, der Herr, Gott, hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Und die Obersten von Moab machten sich auf und kamen zu Balak und sagten, Bileam hat sich geweigert, mit uns zu gehen. Interessant, dass sie nicht sagen, Gott, der Herr, hat gesagt, dass Bileam nicht mit uns gehen darf, sondern sie sagen, nee, Bileam, der hat sich geweigert, mitzukommen. Da sandte Balak noch einmal Oberste, mehr und angesehenere als jene. Kurz mal so in die Rolle von Balak geschlüpft. Ich weiß nicht, wie er diese ganze Situation erlebt, aber bei ihm scheint alles so eine Frage des Preises zu sein. Oder der Ehre oder des politischen Drucks, den man ausüben kann. Denn er sagt, und sie kamen zu ihm, zu Bileam, und sagten zu ihm, so spricht Balak, der Sohn Zippors, lass dich doch nicht abhalten, zu mir zu kommen. Denn sehr hoch will ich dich belohnen. Ich will dir Geld geben. Du sollst viel haben. Du sollst noch mehr haben. Hat das Angebot das erste nicht gepasst? Gut, dann kriegst du noch mehr. Du kriegst noch mehr. Ich gebe dir noch mehr. Noch mehr, noch mehr. Kriegst noch mehr? Dann wirst du es machen, oder? So alles eine Frage des Preises. Wenn das Angebot stimmt, dann ist doch jeder käuflich. Auch du, Bileam. Und alles, was du mir sagen wirst, will ich tun. So komm doch, verfluche mir dieses Volk, verfluche mir das Volk. Und Bileam antwortete und sagte zu den Knechten Balaks, wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gäbe, könnte ich nicht den Befehl des Herrn meines Gottes übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Ja klar, natürlich. Ja, was denn sonst? Was soll er denn sonst sagen? Er ist doch ein Mann Gottes, er ist doch ein Prophet. Er kann ja gar nicht anders, er muss doch den Willen Gottes tun, oder? Kann er gar nicht mitgehen. Selbst wenn du mir dein ganzes Haus voller Silber und Gold geben würdest, ich komme nicht mit. Und nun bleibt doch auch ihr hier diese Nacht und ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. Wie? Ich dachte so, für mich gefühlt, wenn ich so die Geschichte geschrieben hätte, hätte ich jetzt gedacht, und die Männer zogen von dannen und sie berichteten Balak, er kommt nicht, egal was du ihm gibst, er kommt nicht, er wird es nicht machen. Aber nein, Bileam sagt, nee, bleibt hier diese Nacht und ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. Was erwartet er denn, was er Gott sagen soll? Ich habe es mir überlegt, Bileam, ich habe jetzt nur mal drüber nachgedacht, wir machen es anders. Geh doch hin, verfluch dieses Volk. Also ist der Bileam unsicher? Ist er besonders gründlich? Ist er jemand, der einfach lieber zwei- oder dreimal fragt, damit er ja nichts Falsches macht? Will er mitgehen? Weiß er selber nicht so recht, was er will? Vers 20, da kam Gott nachts zu Bileam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, mach dich auf, geh mit ihnen. Aber nur, was ich dir sagen werde, darfst du tun. wir jetzt? Also da war ich völlig verwirrt. Ja, was jetzt? Gott, du hast doch gesagt, er soll nicht gehen. Ja, Vers 12, du sollst nicht mit ihnen gehen. Und du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Jetzt sagst du, er soll gehen, aber mit der Einschränkung, nur das, was ich dir sagen werde, darfst du tun. Das heißt, du willst vermeiden, dass Bileam irgendwas macht, was nicht gut ist oder was nicht im Plan ist oder was du nicht möchtest, dass er tut. Aber warum schickst du ihn dann? Und Bileam machte sich am Morgen auf und sattelte seine Eselin und ging mit den Obersten von Moab. Bileam geht. Er macht sich auf. Gott hat gesagt, ich soll gehen, dann gehe ich. Gott sagt, ich soll nicht gehen, dann gehe ich nicht. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Ja, was jetzt? Ja, was jetzt? Soll er nun gehen oder soll er nicht gehen? Hast du ihm gesagt, dass er gehen soll? Warum bist du jetzt dann zornig, Gott? Weißt du jetzt selber nicht, was du willst? Bist du selbst verunsichert? Wolltest du, dass er sagt, ich will nicht gehen? Nein, ich werde nicht gehen? Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Und der Engel des Herrn stellte sich in den Weg, um ihm entgegenzutreten. Der Engel des Herrn kann man auch übersetzen, ihm als Widersacher, ihm als Gegner. Gott stellt sich in den Weg und sagt, Bileam, weil du gegangen bist, jetzt komme ich dir entgegen. Jetzt komme ich dir entgegen. Jetzt wird es ernst zwischen dir und mir. Er aber, der Bileam, ritt auf seine Eselin. Und seine beiden Diener waren bei ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Feld weiter. Der Engel des Herrn mit gezücktem Schwert, zieht ihm entgegen, um was? Um ihn umzubringen? Und die Eselin weicht aus. Und der Bileam? Und Bileam schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu lenken. Er schlägt auf die Eselin. Da trat der Engel des Herrn in einen Hohlweg zwischen den Weinbergen. Eine Mauer war auf der einen und eine Mauer auf der anderen Seite. Und die Eselin sah den Engel des Herrn und drückte sich an die Wand und drückte den Fuß Bileams an die Wand und er schlug sie noch einmal. Er schlägt seine Eselin. Aber ihr kriegt das ja alles nicht mit. Wir sind ja in einer sehr komfortablen Position. Wir als Leser. Erstens geht es nicht um uns. Zweitens steht nicht der Engel des Herrn uns entgegen. Drittens sehen wir den Engel mit der Eselin, aber der Bileam nicht. Der Bileam weiß nicht, dass ein Engel ihm entgegen ist. Das Einzige, was er erlebt, ist, dass seine Eselin nicht das tut, was er sich wünscht, nämlich geradeaus zu laufen. Sondern sie weicht aus, sie drückt seinen Fuß gegen die Wand, er hat Schmerzen und er drischt auf diese Eselin ein. Er schlägt und schlägt seine Eselin. Da ging der Engel des Herrn noch einmal weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Weg war, um auszuweichen, weder zu rechten noch zu linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, legte sie sich hin. Sie legte sich hin unter Bileam. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stock. Da öffnete der Herr den Mund der Eselin und sie sagte zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? Bileam sagte zu der Eselin, weil du Spott mit mir getrieben hast, hätte ich ein Schwert in der Hand. Gewiss hätte ich dich jetzt erschlagen. Er sieht den Engel des Herrn immer noch nicht. Er sieht das gezückte Schwert des Engel des Herrn immer noch nicht. Er weiß nicht, dass die Eselin ihn dreimal geschützt hat. Vor diesem Engel des Herrn mit gezogenem Schwert. Das Einzige, was Bileam wahrnimmt, ist, oder wovon er ausgeht, ist, dass die Eselin Spott mit ihm treibt. Sie denkt, die macht sich über mich lustig, diese Eselin. Ich werde sie töten. Ich werde sie töten, ich werde sie vernichten. Leider hatte ich kein Schwert in meiner Hand. Hätte ich ein Schwert gehabt, sie wäre weg gewesen. Dieses Tier hätte ich erschlagen, weil sie lacht über mich. Weil es über mich lacht. Und die Eselin sagte zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher, bis zum heutigen Tag? War es je meine Gewohnheit, dir so etwas zu tun? Und er sagte nein. Lange über diese Frage nachgedacht. Was sagt sie denn hier zu ihm? Was sagt denn die Eselin zu ihm? Sagt, du kennst mich doch. Wir kennen uns doch so lange, oder? Und jetzt mache ich mal etwas, was nicht so ist wie das, was du von mir kennst. Und deine einzige Reaktion ist, auf mich einzuschlagen. Und wenn du ein Schwert gehabt hättest, mich zu töten, hättest du denn nicht fragen können? Oder vielleicht etwas anderes, eine andere Lösung dir ausdenken, als das, dass ich über dich lache? Habe ich dir denn nicht gedient? War ich denn nicht gut zu dir? Da enthüllte der Herr die Augen Bileams. Jetzt sieht auch Bileam, nicht nur die Eselin, jetzt sieht auch Bileam, Vers 31. Und er sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Jetzt ist er an derselben Position wie seine Eselin, nämlich auf dem Boden. Hat fast was Ironisches auch so. Auch jetzt liegt er auch am Boden. Jetzt ist er nicht mehr der, der sein Tier bedrohen kann. Jetzt ist er nicht mehr der, der mächtig ist. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Dieselbe Frage, die die Eselin auch stellt. Warum schlägst du mich? Dieselbe Frage stellt der Engel auch. Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten, denn der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. Und die Eselin sah mich und wich vor mir aus nun schon dreimal. Wenn sie nicht vor mir ausgewichen wäre, dann hätte ich dich jetzt auch erschlagen. Sie aber am Leben gelassen. Ganz anders, wie der Engel des Herrn die Situation bewertet. Weißt du, wer eigentlich hätte sterben sollen, Bileam? Du, nicht die Eselin. Du hättest die Eselin getötet, aber sie hat dir das Leben gerettet. Denn wäre sie nicht gewesen, dann wärst du jetzt schon tot. Sie wäre weiter am Leben gewesen. Sie hätte vor sich hin gegrast und ihr Leben genossen, ohne dich, ohne einen, ich füge hinzu, Irren, der auf sie eindrescht, weil er denkt, dass sie Spott mit ihm treibt. Und dann fügt der Engel des Herrn hinzu, denn der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. Bileam, du gehst auf einem Weg, der dich ins Verderben stürzt. Natürlich frage ich mich dann, aber warum hat Gott gesagt, er soll gehen? Vers 20, mache dich auf und geh mit ihnen. Aber vorher hat er gesagt, er soll nicht gehen. Du sollst aber nicht gehen, Vers 12. Dann du sollst gehen. Jetzt aber tritt er ihm entgegen und will ihn umbringen. Und sagt, der Weg, den du gehst, der führt dich ins Verderben. Ich hätte dich jetzt schon umgebracht. Aber Gott, was ist denn das? Sollen wir jetzt auf dein Wort hören oder nicht? Sollen wir dir vertrauen oder nicht? Das verunsichert doch, oder? Bileam hat doch gefragt, ich will mal fragen, was der Herr reden wird. Oder hätte er nicht fragen sollen? Hätte sagen sollen, der Herr hat gesagt nein und ein Nein ist ein Nein. Er wird seine Meinung nicht ändern, denn das Volk ist gesegnet. Es kann nicht verflucht werden, es darf nicht verflucht werden. Nicht von diesem Gott. War das Problem, dass er überhaupt gefragt hat? Aber warum fragst du dann Bileam? die sich in die Rolle des Bileam hineinschlüpft. Warum fragst du, was ist denn los? Bist du dir nicht sicher dessen, was Gott sagt? Oder bist du dir nicht sicher dessen, was du willst? Oder hätte er sagen sollen, als Gott sagte, geh, wäre das der Augenblick von Bileam zu sagen, Moment mal Gott, sowas hast du noch nie zu mir gesagt. Du hast deine Meinung nicht geändert. Wenn du sagst, nein, ein Nein ist ein Nein und ein Ja ist ein Ja. Moment, hier stimmt was nicht. Du handelst anders, als du sonst gehandelt hast. Denn ich habe mich gefragt, wozu die Episode mit der Eselin? Warum tötet ihn der Engel nicht wirklich? Warum lässt der Engel das darauf ankommen, dass die Eselin ihm ausweicht? Es wäre sicherlich kein Problem gewesen, für den Engel mit der Eselin mitzugehen und so den Bileam zu töten. Da merke ich, Gott will doch den Bileam gar nicht töten. Er will was anderes. Er will ihn scheinbar ja, gewinnen, ihm helfen, dass er was versteht. So wie die Eselin, die sagt, wenn ich etwas mache, was außerhalb der Norm ist, was du normal von mir nicht kennst, dann raste nicht aus, dann nimm nicht das Schlimmste an, sondern geh doch einfach davon aus, dass jetzt etwas nicht stimmt und frag mal nach. Frag mal nach, was das bedeutet, was jetzt passiert. Hätte er nachfragen sollen und sagen sollen, Gott, was ist jetzt da los? Ist nicht leicht, die Geschichte, die ist nicht leicht. Und Bileam fährt fort, Vers 34, und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Ja, Bileam, hast du nicht gehört, dass der Weg dich ins Verderben führt? Hast du es nicht verstanden? Weißt du nicht, was da passiert? Der Engel des Herrn sagt dir gerade, du gehst einen Weg, der dich ins Verderben führt. Eigentlich hätte ich dich umgebracht. Warum fragst du jetzt noch nach? Warum sagst du nicht, ich will nach Hause? Es ist okay, ich habe es verstanden. Das macht keinen Sinn, diesen Weg zu gehen. Und der Engel des Herrn sprach zu Bileam, geh mit den Männern. An dem Punkt der Geschichte habe ich mir gedacht, wisst ihr was, macht's doch einfach unter euch aus. Ich komme da nicht mehr mit. Bileam, was willst du eigentlich? Engel des Herrn, Gott, was willst du denn eigentlich? Was macht ihr denn jetzt hier? Redet ihr nicht klar miteinander? Ist es ein riesiges Missverständnis? Bileam, was willst du? Wo willst du denn hin? Was ist deine Motivation? Und umgekehrt, Gott, was willst du eigentlich hier in der Geschichte? Und der Engel des Herrn sprach zu Bileam, geh mit den Männern, aber nur das, was ich dir sagen werde, sollst du reden. Und Bileam zog mit den Obersten des Balak. Er geht wirklich, aber ich frage mich, Bileam, wo gehst du hin? Was willst du denn erreichen? Du kannst dieses Volk nicht verfluchen. Du bringst dich in eine schwierige Situation. Balak hat ein klares Ziel, eine klare Absicht, einen klaren Auftrag. Verfluche mir das Volk. Wenn du dorthin gehst und sagst, ich werde es nicht verfluchen, kriegst du Stress. Warum gehst du mit? Und als Balak hörte, dass Bileam gekommen sei, ging er aus ihm entgegen nach der Stadt Moabs an der Grenze des Arnon, der an der äußersten Grenze fließt. Und Balak sagte zu Bileam, habe ich nicht dringend zu dir geredet und zu dir gesandt, um dich zu rufen? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Für wahr kann ich dich nicht belohnen? So. Für Balak ist es immer noch alles eine Frage des Geldes. Es ist alles eine Frage des Preises. Habe ich etwa nicht genug Mittel, um dich zu bezahlen? Bist du so teuer als Wahrsager? Ich habe doch Geld. Komm, ich gebe dir das Geld. Und Bileam sagte zu Balak, siehe, ich bin zu dir gekommen. Ob ich aber jetzt wirklich irgendetwas reden kann? Ja, warum gehst du denn dann mit? Warum gehst du denn dann mit, Bileam, wenn du nicht reden kannst? Das Wort, das Gott mir in den Mund legt, das werde ich reden. Und Bileam ging mit Balak und sie kamen nach Kirjat Huzot. Und Balak opferte Rinder und Schafe und schickte davon an Bileam und an die Obersten, die bei ihm waren. Und es geschah, am nächsten Morgen, da nahm Balak den Bileam und führte ihn hinauf auf die Höhe des Baal und er sah von dort aus den äußersten Teil des Volkes Israels. Und wie die Geschichte weitergeht, beim nächsten Mal hier auf dem Hauptchannel bei Glaubengeschichten. Ich freue mich auf Sie und ich freue mich drauf, rauszufinden, wie die Geschichte weitergeht. Gottes Segen Ihnen. Bis zum nächsten Mal.